Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Die Geschichte des Königs Ödipus gehört zu den ganz starken, zu den grausamen, zu den überwältigenden Schicksalsbeschwörungen der Antike, eine der großen mythologischen Gestalten, immer wieder literarisch beschworen, zumindest in Ansätzen zitiert, relativ selten interessanterweise auf der Opernbühne zu finden. Vielleicht auch deshalb, weil die Geschichte so ungemein blutrünstige Züge trägt. Ein Held, der sich angesichts seiner Verstrickungen in das Schicksal selbst blendet. Das haben selbst die Zuschauer in den altgriechischen Theatern als äußerst brutal empfunden. Von Sophokles haben wir zwei Ödipus-Dramen, den König Ödipus und Ödipus auf Kolonos. Die faszinierendste Veroperung dieses Mythos stammt von dem rumänischen Komponisten George Enescu, kam 1936 in Paris zur Uraufführung, und sie behandelt nicht nur die Geschehnisse, die Sophokles in seinen beiden Dramen uns vorführt, sondern sie versucht, den gesamten Ödipus-Mythos vor uns auszubreiten in 4 Akten, von denen die Akte 3 und 4 den beiden Sophokles-Stücken entsprechen. Edmond Fleg, der Librettist, hat in der Mythologie ein wenig herumgegraben, um noch 2 Akte voranzusetzen, die uns das Geschick des unglücklichen Königs vor Augen führen. Enescu hat dazu eine ungeheuer ausdrucksstarke, expressionistische Musik gemacht, mit vielen auch impressionistischen Farbeffekten. In Bukarest stand Ödip über die Jahrzehnte eigentlich immer im Repertoire, aber im übrigen Europa hat man diese grandiose Oper erst später entdeckt. In den 90er Jahren gab es eine Aufführung an der Wiener Staatsoper. Zwischenzeitlich war das Stück auch bei den Salzburger Festspielen zu erleben und im Jahr 2025 ist es die Festspieloper in Bregenz. Parallel dazu spielt Salzburg den Ödipus Rex von Igor Strawinsky nach einem Libretto von Jean Cocteau. Und das führt uns dazu, ein wenig in diesem Ödipus-Irrgarten zu wildern. Verfolgen wir einmal die Spuren, wie sie Enescu uns in seiner Oper vorführt. Wie gesagt, es handelt sich dabei um die umfassendste szenische Darstellung des Schicksals des Ödipus. Ganz kurz kommt der König bereits bei Homer vor, und zwar in der Odyssee, wo einige Verse den kardinalen Punkten des Mythos gewidmet sind. Die Mutter des Ödipus, die dann später auch seine Frau wird und Mutter seiner Kinder, die heißt bei Homer noch Epikaste und nicht Jokaste, wie in den späteren Bearbeitungen. Zitat: Auch sah ich die Mutter des Ödipus, Epikaste, die Schöne, welche unwissend mit dem eigenen Sohn sich vermählte, nachdem sie den Vater getötet. Doch bald ward's offenbar den Göttern. Dennoch blieb er in Theben der herrliche König des Landes unter schwerem Geschick. Sie aber, von Schmerz überwältigt, stürzt in die Tiefe des Hades, sich knüpfend die Schlinge des Todes. Das ist der Kern jener Geschichte, die Sophokles, ein wenig bearbeitet und ein wenig anders, aber im Kern doch richtig, vor allem um das Verbrechen der Blutschande herum, im ersten der beiden Dramen König Ödipus erzählt. Um 425 vor Christus entstanden, Ödipus hat die Sphinx besiegt und wird damit zum Nachfolger des Laios, der getötet worden ist. Noch weiß niemand, dass der Mörder des Laios Ödipus selbst ist. Aber das sind die Dinge, wie sie sich im Rahmen des Stücks langsam und unaufhörlich und unabwendbar aufklären sollen. In der Oper von George Enescu, wie gesagt, erleben wir auch die Vorgeschichte. Die Vorgeschichte, die man kennen muss, wenn man den Inhalt der Tragödie begreifen möchte. Alle wesentlichen Versatzstücke der Tragödie werden nämlich in Wahrheit nur von Boten erzählt oder vom blinden Seher Teiresias Visionär geahnt. Das Stück selbst kann damit den klassischen Prinzipien der Einheit des Ortes, der Handlung und der Zeit gehorchen. Bei Sophokles spielt König Ödipus sozusagen in Echtzeit. Die Oper von Enescu setzt in zwei Akten eben auch die Vorgeschichte ins Bild. Das muss als modernes Drama ja auch keine ästhetische Zeit- und Handlungsvorgabe einhalten. Dass Ödipus zum König Thebens werden kann, dieser gewaltigen antiken Metropole, das verdankte er, wie gesagt, dem Sieg über die Sphinx. Die Sphinx, ein rätselhaftes und auch rätselgebendes Fabelwesen, das Angst und Schrecken in Theben verbreitet. Sie gilt als unbesiegbar. Doch Ödipus kann ihre Frage beantworten. Was ist größer als das Schicksal? Die Antwort: der Mensch. Und in dem Moment, wo diese Antwort gegeben wird, vergeht die Sphinx. Enescu zeichnet diese Begegnung mit schillernden, gleitenden, unheimlichen Harmonien und Farbeffekten, eine der fesselndsten Szenen der musikalischen Moderne. Oh. dem Sieg über die Sphinx kann Ödipus als Triumphator in Theben einziehen. Als Siegespfand erhält er die Hand der verwitweten Königin Jokaste. Bald aber regiert die Pest in der Stadt. Die Männer Thebens werden dahingerafft. Das war übrigens zur Zeit der Dichtung des Sophokles höchst aktuell, denn ein paar Jahre zuvor hatte die Pest auch in Athen gewütet. Ein Orakel verkündet die Möglichkeit der Befreiung von der Plage. Sie würde eintreten, wenn alle Blutschuld in der Stadt gesühnt würde. Man deutet das sofort als einen Auftrag, dass der Mord an König Laios gerecht werden müsste. Ödipus verflucht den Täter und, das wissen wir allerdings noch nicht, er verflucht damit sich selbst. Er lässt nun Nachforschungen anstellen, schonungslos und umso schonungsloser, je bedrohlicher sich die Fäden des Schicksals um Ödipus selbst zusammenziehen. Die Befragung des blinden Sehers Teiresias endet desaströs und lässt sogar Teiresias verdächtig erscheinen, denn er weigert sich, den König mit der ganzen Wahrheit zu konfrontieren. Jokaste ist verzweifelt. Sie möchte gar nicht wissen, was sonst noch alles an Unheil sich über ihre Familie und über der Stadt zusammenbraut. Igor Strawinsky hat in seinem szenischen Oratorium Ödipus Rex Verzweiflung und Auflehnung der Jokaste in diesem Moment in eine hochvirtuose Arie für Mezzosopran verwandelt. Der Text zu diesem seltsamen Werk, ein Oratorium mit Szene oder eine Oper für den Konzertsaal, man kann es nicht genau sagen, der Text also stammt von Jean Cocteau. In altertümelndem Latein verfasst, und zwar auf Auftrag von Strawinsky, der nicht wollte, dass dieses Stück immer neu übersetzt wird, je nachdem, wo es gerade gespielt wird. Damit schafft er auch eine gewisse Distanz. Er ist ja in seiner neoklassizistischen Phase angekommen, schreibt also eine Musik recht distanziert und gerade damit ungeheuer ausdrucksgeladen, wenn eine gute Interpretin ans Werk geht. Hören wir Tatjana Trojanos, begleitet von New York Philharmonic unter Leonard Bernstein.
Laius in trivium artus, Laius in trivium artus.
ein Ausschnitt aus der recht eigenwilligen, typisch 20er Jahre möchte man sagen, Aneignung des Sophokles-Dramas durch Jean Cocteau und Igor Strawinsky. Jokastes Ahnungen trügen nicht. Die Orakel mögen verkünden, was sie wollen. Der Seher Teiresias mag schweigen. Aber die Berichte zweier Boten bringen nach und nach die grausame Wahrheit ans Licht. Ödipus selbst hat den König getötet, als der sich als Unbekannter ihm in den Weg stellte und Vorrang beanspruchte. Damit nicht genug. Laios war der Vater des Ödipus, womit sich ein alter Orakelspruch erfüllt hatte. Der Sohn werde den Vater töten. Ödipus hat also unwissend sich selbst verflucht, was er auch nicht wissen kann. Genau der verhängnisvolle Orakelspruch hatte die Tragödie in Gang gesetzt. Als Ödipus geboren wurde, da ließ ihm Laios die Zehen durchstechen und zusammenschnüren und ließ dieses hilflose Kind durch einen Hirten in der Wildnis aussetzen. Daher der Name Ödipus übrigens, Klumpfuß oder geschwollener Fuß. Der Librettist Edmond Fleg hat für Georges Enescu aus den griechischen Mythen, aus den Sagenerzählungen, die von Sophokles nicht dramatisiert wurden, sondern bei ihm nur nacherzählt werden, zwei Opernakte gezimmert, die der Tragödie König Ödipus, die den dritten Akt bildet, vorangehen. Wir erleben damit die Geburt des Kindes, den Auftrag an den Hirten und dessen mitleidvolle Verweigerung, von der die Mutter und der Vater des Ödipus nichts wissen. Der Hirt wollte den Auftrag nicht korrekt ausführen. Im Gegenteil, statt Ödipus auszusetzen, übergibt er den Buben dem Königspaar von Korinth. Das war kinderlos und betrachtete diese Übergabe des Knaben als Wink des Schicksals. Ödipus wächst als Thronfolger von Korinth heran. Er flüchtet aber dann vor dem Orakelspruch, denn es ist ihm zu Ohren gekommen, dass er laut Orakelspruch der Mörder seines Vaters würde. Er flüchtet aus Korinth und indem er sich von seinem Ziehvater, den er natürlich für den leiblichen Vater hält, abwendet, begegnet er auf der Reise unwissend dem echten Vater, Laios. Die Tragödie geht aber weiter. Ödipus besiegt, wie schon erzählt, die Sphinx und wird mit seiner eigenen Mutter vermählt. Also noch ein fürchterliches Verbrechen ist zu rächen. Blutschande ist zu tilgen. Die Ermordung des eigenen Vaters und die Vermählung mit der Mutter. Starke Momente bei Sophokles bescheren uns immer wieder die Betrachtungen des Chors, der als Volk in Erscheinung tritt und zwischen den Akten auch die Geschehnisse kommentiert. Zu den herausragenden Dokumenten deutschsprachiger Dichtung zählt jedenfalls die Übertragung der griechischen Dramen durch Friedrich Hölderlin. Den König Ödipus hat er als Ödipus der Tyrann 1804 übersetzt. Im Bemühen nicht nur der Bedeutung der Worte und Phrasen, sondern auch dem mitreißenden Rhythmus von Sophokles Sprache gerecht zu werden, hat er in die Tiefen der deutschen Wortwurzeln gelotet, was seine Übersetzungen schwer verständlich macht. Aber Hölderlins Poesie verleiht den Texten eine unwirkliche Schönheit und auch eine Gewalt. Berauscht von der Kraft dieser Verse hat Karl Orff die beiden Sophokles-Übertragungen Hölderlins in Musik gesetzt, Antigone und eben den König Ödipus oder Ödipus der Tyrann. So reduziert und karg, wie es nur möglich war. Wie um der Sprache Hölderlins ein musikalisches Bachbett zu graben. Ein Sprachkünstler wie der Schauspieler Rolf Boysen war der ideale Interpret für die Betrachtungen des unerbittlichen Schicksals. Bei Sophokles steht das Folgende nach der Szene, in der sich Jokaste den Orakelsprüchen und der genaueren Betrachtung der Ursachen der Tragödie verweigert.
hätte ich mit mir das Teil zu haben, Heiligkeit in Worten genau. In den Werken allen, deren Gesetze vor Augen sind, gestaltet durch den himmlischen Äther geboren, von denen der Olymp ist Vater allein. Den hat nicht sterbliche Natur von Männern gezeugt. Noch jemals in Vergessenheit er einschläft. Groß ist in jenen der Gott, nicht altert er. Frechheit pflanzt Tyrannen, Frechheit, wenn eitel sie von vielem überfüllt ist. Was zeitig nicht und nicht zuträglich, zur höchsten steigt sie, sie stürzt in die schroffe Notwendigkeit, da sie die Füße nicht recht braucht. Das Wohlanständige aber in der Stadt, das Altertum, das nie es löse der Gott. Bitte ich. Gott will ich niemals lassen, als Vorsteher ihn halten.
Als das ganze Ausmaß der Tragödie offenbar wird, zieht sich Jokaste verzweifelt zurück und erhängt sich. Ödipus sticht sich mit den Spangen der Jokaste die Augen aus, die antike Strafe für sexuelle Delikte, die er an sich selbst vollstreckt. Zur Sühne für den Vatermord zieht er sich aus Theben zurück. Damit endet die Tragödie König Ödipus oder Ödipus der Tyrann, wie es bei Hölderlin heißt. Das Außerordentliche dieses Dramas, das viele Kommentatoren als den bedeutendsten Archetypus der Tragödie überhaupt bezeichnet haben, hat Friedrich Schiller in Worte zu fassen versucht. Ödipus, so sagt er, ist gleichsam nur eine tragische Analyse. Alles ist schon da und es wird nur herausgewickelt. Aber ich fürchte, der Ödipus ist seine eigene Gattung und es gibt keine zweite Spezies davon. Und Goethe ergänzt, die alte Tragödie beruht auf einem unausweichlichen Sollen, das durch ein entgegenwirkendes Wollen nur geschärft und beschleunigt wird. Gönnen wir uns ein kleines symphonisches Intermezzo, wie es mit dem König Ödipus und seiner Tochter Antigone weitergeht, hat Sophokles ja in weiteren Tragödien verarbeitet. Der Ödipus-Stoff hat Komponisten bereits in der Nach-Wagner-Zeit besonders fasziniert. Eine Tondichtung oder genauer eine Ouvertüre zu Ödipus stammt von dem Richard Strauss-Zeitgenossen Max von Schillings. Er war ein Kollege von Strauss auch insofern, als er nicht nur Dirigent und Komponist, sondern auch Opernintendant gewesen ist, in Stuttgart und dann in Berlin, wo er viele neue Werke herausgebracht hat, unter anderem von Strauss, aber auch von Pfitzner und von Schrecker. Er selbst hat eine Oper Mona Lisa komponiert, die ziemlich erfolgversprechend war und die vor ein paar Jahrzehnten auch an der Wiener Volksoper gespielt worden ist. Eine gewisse Nähe zum NS-Regime hat eine Wiederbesinnung auf diesen Komponisten verhindert. Die Zeitgenossen haben ihm immerhin zugetraut, dass er die Operngeschichte um einige interessante Werke bereichern könnte. Zu König Ödipus hat Max von Schillings nur einen symphonischen Prolog komponiert, sein Opus 11, entstanden im Jahr 1900. Eine Ouvertüre im Sinne einer symphonischen Dichtung, wie es jene von Franz Liszt sind. Pathetischer, tragischer Tonfall in der Nach-Wagner-Generation. Wie geschaffen für eine akustische Bebilderung der antiken Tragödie. Im Stil der Zeit um 1900.
Thank you.
Schlagen wir weiter nach bei Sophokles. König Ödipus muss aus Theben verschwinden. Seine Tochter Antigone begleitet ihn und er erscheint nach Jahren in Kolonos auf dem heiligen Berg, wo er Vergebung der Götter erhofft. Dort findet er sich in einem veritablen Idyll wieder. Zunächst zumindest. Er muss dann später erfahren, dass die Rache der Götter noch mehr Blut verlangen wird, vor allem das seiner beiden Söhne Eteokles und Polyneikes, die sich beim Kampf um die Macht in Theben gegenseitig töten werden. Immer sind es die Orakelsprüche, die bei Sophokles niederschmetternde Wirkung erzielen. Aber zunächst einmal, wie gesagt, ein Idyll. Und jetzt blenden wir zurück zu einem Ödipus-Komponisten, den wahrscheinlich auch geeichte Freunde der Belcanto-Musik nicht hier in diesem Zusammenhang vermuten würden. Gioachino Rossini hat eine Schauspielmusik zum zweiten Drama des Sophokles, das eben begonnen hat mit unserer Erzählung Ödipus auf Kolonos, komponiert. Der Auftrag dazu stammte vom Dichter Giambattista Giusti, der nach umfassenden Studien über das Wesen der Tragödie und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des modernen Menschen publiziert hat, sich in antike Stoffe überhaupt ganz hineinzufühlen, an eine Aufführung seiner Übersetzung Edipo a Colono gedacht hat. 1816 hat der Rossini den Auftrag gegeben, dafür die Chöre zu vertonen. Der war gerade in der Arbeit an seinen heute noch berühmtesten Werken, der Barbier von Sevilla und La Cenerentola. Man hat lange geglaubt, dass er sich versucht hat, mit leichter Hand und nur mit einigen Skizzen aus diesem Auftrag für ein Sophokles-Drama, für diese Schauspielmusik zu befreien und die Fertigstellung Assistenten überlassen hat. Das stimmt gar nicht. Mittlerweile weiß man, dass das Stück von Rossini vollendet wurde, was man allerdings nicht weiß, ob es je zu Lebzeiten des Komponisten aufgeführt worden ist. Bei den Rossini-Festspielen in Pesaro hat man diese Musik zu Ödipus auf Kolonos mittlerweile ein paar Mal schon zu hören bekommen. Und da gibt es, wie gesagt, bei der Ankunft von Antigone und Ödipus einen Chor, der uns mit der lieblichen Umgebung auf Kolonos vertraut macht.
Sir.
jederzeit ihr Sophokles-Verständnis. Eine Generation später hat der junge Felix Mendelssohn Bartholdy von König Friedrich Wilhelm IV. Den Auftrag bekommen, zu Antigone von Sophokles eine Schauspielmusik zu schreiben. Mendelssohn war mit den griechischen Originaltexten bestens vertraut. Das gehörte im Hause Mendelssohn dazu. Schon 11-jährig hat er selbst ein altgriechisches Gedicht produziert im sophokleischen Rhythmus. Und er hat sich auch, man würde heute sagen, mit der historischen Aufführungspraxis beschäftigt. Mit der Frage, wie sind denn die antiken Tragödien eigentlich aufgeführt worden? Und im Zuge dessen fand er, wenn man die Chöre aus Antigone von Sophokles vertont, dann müsste man eigentlich rezitativisch und einstimmig vorgeben. Eine Idee, die er dann bald verworfen hat. Er hat es vorgezogen, Brücken zu bauen. Brücken zwischen der antiken und der neuzeitlichen Ästhetik. Er hat seine Musik komponiert und versucht, die Ideen, die Gedankenwelt, die seelischen Befindlichkeiten der griechischen Mythologie für seine Zeit neu zu deuten. Auch wir heute haben ja das Problem, dass wir weder die griechische Götterwelt noch das griechische Rechtssystem wirklich verstehen können. Und doch haben die antiken Dichter Archetypen geschaffen und Geschichten erzählt, die uns berühren und die uns irgendwie auch betreffen. Ein paar Jahre nach der Antigone hat Mendelssohn dann noch die Musik zu Ödipus auf Kolonos komponiert. Und da ist er auch mit jenem Text konfrontiert worden, der aus dieser Tragödie wohl am bekanntesten geblieben ist. Der Chor verkündet, nie geboren zu sein, ist der Wünsche größter. Und wenn du lebst, ist das andere schnell dahin wiederzugehen, woher du kamest. Denn solange die Jugend blüht, leichten, törichten, sinnesvoll, wer lebt ohne Bekümmernis? Wo blieb eine Beschwerde ihm fern? Mord, Hader, Aufruhr, Kriegeskampf, Neid und Hass. Am düsteren Ende naht sich, verachtet, öde, kraftlos, aller Freude, leer, das Alter, dem sich jedes Wehe des Wehs gesellt hat. Thank you. der letzte der großen Chöre aus Sophokles' Ödipus auf Kolonos. Er steht an jener Stelle, die zum Finale überleitet, wie wir in heutigem theatralischem Formverständnis sagen würden. Zeus will Ödipus in den Hades holen mit Blitz und Donner, aber Theseus bittet für den König und bringt einen eigentlich sehr heutigen Gedanken ins Spiel. Wir haben schon gesprochen vom antiken Rechtsverständnis, wo Schuld gesühnt werden muss, ganz gleich, ob die Tat bewusst oder unbewusst vollzogen wurde. Und Ödipus weiß ja nicht, was er anrichtet, weder wenn er den Vater tötet, noch schon gar, wenn er die Mutter ehelicht. Theseus meint also, Ödipus hätte unverdient sein Leid tragen müssen und besänftigt so den Göttervater. Ödipus kann sich zurückziehen und in Frieden sterben. Wie schon gesagt, auf alle diese Dinge muss sich jede Generation ihren eigenen Reim machen. Wir haben schon Musik von Max von Schillings gehört, komponiert im Jahr 1900. In jenem Jahr, in dem Sigmund Freud seine Traumdeutung veröffentlicht hat. Und wenn wir schon dabei sind, Ödipus ist ja durch die Psychologie und die Psychoanalyse zu neuen seltsamen Ehren gekommen. Das sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man darüber spricht, wie sich jede Generation ihren Reim auf die antiken Mythen machen muss. Oft und oft haben wir auch gehört, welche Auswirkungen Sigmund Freuds Thesen auf Kunst und Kultur gehabt haben. Andererseits könnte man es natürlich auch umgekehrt sehen, dass Freud etwas relativ allgemein verständlich formuliert hat, was von den Künstlern in den Jahren und Jahrzehnten um 1900 bis in die tiefsten Tiefen ausgeformt worden ist. Es ist kein Zufall, dass Hugo von Hofmannsthal, dessen Elektra wir dank der Vertonung durch Richard Strauss kennen, einer der Sophokles-Deuter seiner Generation von allerhöchstem Rang gewesen ist. Aus der Elektra wissen wir, dass er etwa aus Mutter Klytämnestra und ihrem Verhältnis zu ihrer Tochter ganz entgegen allen antiken Vorstellungen ein hochkomplexes psychologisches Drama gemacht hat. Hofmannsthal hat auch den König Ödipus übersetzt und ist dabei relativ getreulich am Originaltext von Sophokles geblieben, anders als in der hochpsychologisierten Elektra. Dafür hat er, und jetzt kommen wir zu unseren Anfangsgedanken zurück, wie Edmond Pfleg im Libretto für Ödip von Enescu die Vorgeschichte Ödipus und die Sphinx erzählt, und das ist nun ein hochsymbolistisches Drama geworden, in dem das, was wir aus der Klytämnestra-Szene der Elektra gut kennen, in die Ödipus-Tragödie hereingeholt worden ist. Wir erleben den Sieg des Ödipus über die Sphinx und ein hochkompliziertes Geflecht an Beziehungen zwischen seiner Mutter, Jokaste, und deren Bruder Kreon und Ödipus. Niemand weiß zunächst einmal um die verwandtschaftlichen Beziehungen dieser Personen, aber wir erleben anschaulich, wie sich zwischen Jokaste und Ödipus eine geradezu unausweichliche erotische Beziehung anbahnt. Und wir erleben auch, wie das Volk die Königin geradezu dazu zwingt, den Bezwinger der Sphinx zu heiraten, wie es Ödipus als Helden, ja als Gott in Empfang nimmt. Da werden Beziehungen und Triebkräfte wahr, von denen sich der antike Mensch nichts hat träumen lassen. Genau in der Zeit, in der Hofmannsthal sein Drama Ödipus und die Sphinx veröffentlicht hat, schrieb der Italiener und Puccini-Zeitgenosse Ildebrando Pizzetti, von dem in Wien sogar mal eine Oper, nämlich Mord in der Kathedrale, uraufgeführt worden ist, einige Vor- und Zwischenspiele für eine Aufführung des König Ödipus. Und da können wir Musik hören, deren Ästhetik durchaus mit Hofmannsthals psychologischer Sprachdichtung fürs Theater verwandt ist. So sind wir also mit unseren Ödipus-Betrachtungen im 20. Jahrhundert gelandet. Ziemlich genau 30 Jahre später hat Georges Enescu an seinem Ödip gearbeitet, von dem wir anfänglich die faszinierende Szene der Sphinx gehört haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das Interesse an Ödipus nicht mehr abgerissen bei den Künstlern. Im Gegenteil, Wolfgang Riem hat sogar eine bedeutende Ödipus-Oper oder sagen wir besser ein Ödipus-Musiktheater geschrieben, wo er auch auf zeitgenössische Autoren und auf Friedrich Nietzsche zurückgreift und von Sophokles in der Hölderlin-Übersetzung einige Elemente verwendet. Und apropos Hölderlin, der Dichter war von den antiken Mythen und den Sophokles-Dramen, die er übersetzt hat, fasziniert. Und Ödipus taucht in seinen späten Dichtungen immer wieder auf. Sein Schicksal dient als Menetekel, beispielgebend oder abschreckend, wie immer man will. In der wohl nicht ganz korrekt, aber doch glaubwürdig überlieferten Hymne in lieblicher Bläue begegnet uns Ödipus gegen Ende als der arme Fremdling in Griechenland. Symbol des Ausgestoßenen, des Leidenden, des unschuldig Leidenden, aber doch ins Schicksal verstrickten einzelnen Menschen, der in seiner Blindheit sehend wird. Leben ist Tod und Tod ist auch ein Leben. Hans-Werner Henze, der deutsche Komponist, schon auf dem Weg in den sonnigen Süden ins Exil nach Italien, hat dieses Hölderlin-Gedicht zu einer Kammermusik für Tenor und kleines Ensemble verarbeitet. Ein typisches Beispiel, wie die Figuren der antiken Mythen in der Literatur des frühen 19. und in der Musik des 20. Jahrhunderts weiterleben.
Ganz über den dass ihm etwas fehle.
Mit dem Schluss der Kammermusik 1958 von Hans-Werner Henze ist unsere heutige Betrachtung des Schicksals von König Ödipus zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.